Hallo und herzlich willkommen hier zum Mind Game Fußball Podcast. Mein Name ist Christoph und ich helfe Fußballern und Fußballerinnen dabei, alles, was innen steckt, auf den Fußballplatz zu bringen, ohne dass sie dabei den Spaß verlieren. Und jetzt und hier in dieser heutigen Folge habe ich wieder einen großartigen Gast bei mir, und zwar den Steven Ruprecht. Der Steven ist ehemaliger Fußballprofi, hat sehr, sehr viele Spiele gemacht in der dritten Bundesliga. War dann auch als Scout unterwegs bei Bayer Leverkusen und ist mittlerweile Fußballexperte und Co-Kommentator. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Steven, und ein bisschen was über dich, deine Perspektive auf den Fußball, deine spannende Geschichte teilen wirst. Ich glaube, da wird einiges dabei sein, was alle Zuhörer und Zuhörerinnen für sich mitnehmen können. Schön, dass du da bist.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung und hallo nach draußen an alle, die das hören. Ich bin auch davon überzeugt, dass da viele coole Sachen dabei sind, weil ich zumindest das schon mal verraten kann, dass ich in meiner Karriere und abseits davon viele Dinge erlebt habe, die mich einfach geprägt haben und zu dem gemacht haben, der ich heute bin.
Yes. Dann würde ich sagen, lass gerne mal reinstarten mit dem, wie alles begonnen hat. Also nimm uns da gerne mal mit. Wir wissen ja jetzt schon ein bisschen, haben schon ein bisschen gehört, so was, was du jetzt mittlerweile machst, auch nach deiner aktiven Karriere. Nimm uns mal mit, wie bist du zum Fußball gekommen? Wie hat alles gestartet? Wie bist du ganz grob dahin gekommen, wo du jetzt bist? Natürlich eine längere Geschichte, aber nimm uns da mal so ein bisschen mit in die Kernpfeiler.
Ja, Kernpfeiler. Also mein Onkel war damals bei Union Berlin, damals noch DDR, war ein großes Talent, damals gab es ja noch diese DDR-Tests, richtig? Und er schnitt in diesen Tests teilweise besser ab als Spieler wie René Riedlewitz, die dann danach sogar Bundesliga-Profis wurden. Und dadurch bestand noch ein Kontakt zur Union. Und meine Familie, immer sehr fußballaffin, haben mein Bruder und mich dann dort angemeldet. Und so bin ich dann zur Union gekommen. Und ich war, muss man wirklich sagen, völlig talentfrei. Ich musste mir wirklich alles erarbeiten. Ich weiß noch, mein allererstes Spiel in der Jugend, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, da gab es lange, ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, Videoaufnahmen über diese ganz alten Videokameras. Wir haben 2-2 gespielt und obwohl ich eigentlich nichts konnte, habe ich beide Tore gemacht mit der Pike. Und so zog sich das meine ganze Jugendzeit durch. Also ich habe immer von meinem riesengroßen Ehrgeiz gelebt. Das war auch in der Schule, wenn es auf den Schulhof ging und wir da mit dem Ball gezockt haben. Ich wollte immer gewinnen. Das war dann teilweise schon krankhaft. Ich war auch, ehrlich gesagt, in der Grundschule ein Einzelgänger, weil ich einfach so darauf fokussiert war, immer besser zu werden, weil ich gemerkt habe, dass das Talent nicht ausreicht, dass es viele Spieler gibt oder gab, die besser waren als ich. Ja, und dann bin ich halt die Jugendmannschaften bei Union durchlaufen bis hin Richtung U17. Und auf einmal begannen bei mir Wachstumsprobleme. Und diese Wachstumsprobleme haben dazu geführt, dass der U17-Trainer damals gesagt hat, das reicht nicht, du trainierst U16. Und in der U16 gab es einen Trainer, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der gar keine Ahnung hatte. Und der hat gesagt, pass auf, du kannst hier trainieren, aber der jüngere Jahrgang, der 88er-Jahrgang damals, der spielt. So, und das lief halt überhaupt nicht. Ich bin immer wieder zum Training. Darüber hinaus gibt es jemanden, dessen Namen möchte ich nennen, Thomas Otto, dem ich sehr, sehr dankbar bin. Der hat damals bei Union Koordinationstraining angeboten. Und ich habe zweimal die Woche extra mit ihm eine Stunde vorm eigentlichen Training trainiert. Das Ding war nur, dass Thomas aus Charlottenburg kam. Und wer den Berliner Verkehr kennt, weiß, da kann es auch mal zu sehr, sehr viel Stau kommen. Und dann war es wirklich so, dass ich ihn 15 Uhr bei Training angerufen habe. Ich meine, Thomas, wo bist du? Er meinte, ja, ich brauche noch eine halbe Stunde. Ich habe gesagt, okay, was kann ich machen? Und ich war damals 16 und habe ihn wirklich gefragt, sag mir, was ich machen kann. Und bei Union in dem alten Stadion, das kann sich heute auch keiner mehr vorstellen, gab es so einen Hügel, der hätte Felix Magath sehr gut gefallen. Und da habe ich mir wirklich Hütchen hingestellt und habe Berganläufe gemacht. Und das hat, dieses Extratraining hat dazu geführt, dass irgendwann in U16, dadurch, dass es nicht lief, der Trainer gesagt hat, okay, du spielst. Ich habe die Abwehr damals stabilisiert und habe mein Ding dort gemacht. Und dann war das Kuriose, dass der U19-Trainer, wo Jungs bei waren, die teilweise 2 Jahre älter waren als ich, gesagt hat, du kommst jetzt zu uns. Ich sag so, okay, dann habe ich da 3 Wochen mittrainiert und habe dann nach 3 Wochen ein Punktspiel in der U19-Regionalliga damals gegen den FSV Bentwitsch gemacht. Komme Montag zum Training, er hat gesagt, nee, du trainierst ab sofort U17. Und er war ja praktisch der über dem U17-Trainer stand und hat gesagt, der spielt jetzt bei dir. Das fand der U17-Trainer natürlich gar nicht cool. Und eine kurze Geschichte dazu noch. Dann gab es ein Spiel in der U16, Mittwochabend, Berolina Mitte, auf Kunstrasen und der U17-Trainer hat gesagt, ja, denen fehlen Leute. Wir müssen Leute abstellen und schickte mich, weil das für ihn so eine Genugtuung war, schickte mich zu diesem Spiel. Und dieses Spiel geht am Ende 4-3 für uns aus. Und ich treffe dreimal. Und nächsten Tag komme ich zum Training. Das fand er natürlich noch schlechter, weil er wusste, ich schicke den jetzt dahin, dann trifft er auch noch dreimal und ich musste ihn hier spielen lassen. Naja, aber das hat mich halt dahin gebracht, dass ich danach, es gab ja bei Union dann nur noch die U19, keine U18 mehr, dass ich direkt in der U19, in der Aufstiegssaison zur U19-Bundesliga alle Spiele gemacht habe und danach schon als alter Jahrgang U19 bei den Männern dabei war. Und so habe ich den Sprung zu den Profis geschafft. Damals gab es natürlich auch diese Sache, Union war damals aus der Regionalliga in die Oberliga abgestiegen, kurz vor der Insolvenz und hatte diese Aktion Bluten für Union. Da habe ich sogar noch, weil meine Eltern halt sehr mit Union verwandelt sind, sogar noch diese Shirts verkauft. So, also ich habe auch viel, ich habe auch teilweise als junger Spieler, wenn ich zu den Spielen gegangen bin, danach, meine Eltern haben manchmal im Bierwagen gearbeitet und haben sie gefragt, oder haben mein Bruder und ich gefragt, was können wir denn machen? Und dann sind wir von der Abseitsfalle, das ist eine große Union-Fankneipe, zum Stadion den Weg mit Plastiksäcken abgegangen und haben die Bierbecher eingesammelt und haben dafür jeder dann immer noch 10 Euro bekommen. So, und das sind so kleine Geschichten, die heute Jugendspieler, wenn du denen sagen würdest, sammelt mal Bierbecher ein, die sagen, ganz genau, das mache ich aber definitiv nicht. Und das ist so die ganze Geschichte, die bei mir hinter Union, hinter meiner Jugendzeit und dem Weg zum Profi-Dasein steckt.
Mega. Danke dir da schon mal fürs Mitnehmen. Extrem eindrücklich. Ja, da gehen bei mir natürlich auch ganz viele Bilder auf, weil ich ja auch, also natürlich ein bisschen später, aber ähnliche, also so weiß, wie die ganzen Sachen da aussehen und so weiter und mir so ein paar Sachen ganz gut vorstellen kann. Und das ist ja echt crazy, dass du da quasi, wo ja dir gesagt wurde, hey, du darfst jetzt eine Jugend tiefer spielen, dann dort durch deinen Ehrgeiz, durch das Extra-Training dich das dahin gebracht hat, dass du dann auf einmal ein Spiel in der U19 machen konntest, das ist ja auch ein crazy Aufstieg. Was würdest du sagen, du hast gesagt, du hast schon immer von deinem Ehrgeiz gelebt, auch zu dieser Zeit, ne? Dann wolltest du immer gewinnen. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der nicht fehlen darf, wenn man im Fußball es weit bringen möchte oder in den Profibereich kommen möchte. Was würdest du sagen, was hat dir geholfen für dich persönlich, damit umzugehen? Weil auch da, du hast gerade angesprochen, sagen wir mal, die Jugendspieler von heute würden nicht mehr Bierbecher einsammeln. So. Jetzt ist es ja auch so, wenn der Trainer zu dir kommt und sagt, hey, schau, bei mir spielst du auf keinen Fall, sehe dich nicht dort, du gehst eine Jugend tiefer. Ist das ja auch etwas eine Leistung, sage ich jetzt mal, dass jemand dann nicht sagt, okay, oh, jetzt alles vorbei, ich lasse mich hängen, sondern sagt, hey, scheiß drauf, let's go, ich mache nochmal ein bisschen mehr. Wie kamst du dazu? Also war das schon so wie in dir drin oder gab es da wie so Momente, wo du dann gesagt hast, ey, ich habe aber dieses Ziel, will dafür arbeiten oder wie hast du das hinbekommen, damals quasi dich nicht davon zurückwerfen zu lassen, sondern sogar stärker daraus zurückzukommen?
Ich glaube, dass mein größter Förderer mein Vater war und zwar deshalb, weil er nach jedem Spiel mich kritisiert hat. Hat mir jedes Mal gesagt, wie scheiße das ist, wie ich Fußball spiele, aber nicht, um mich fertig zu machen. Und das muss man verstehen, sondern er wollte mich immer damit irgendwie auf eine gewisse Art und Weise nur pushen. Denn meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich zu jedem Spiel konnte, dass ich immer da sein konnte, dass ich immer Fußballschuhe anhatte, dass ich alle Trainings wahrnehmen konnte und, und. Meine Eltern standen zu jeder Zeit hinter mir. Und diese Kritik hat mich dazu gebracht, dass dieser Ehrgeiz immer größer wurde und ich mir gesagt, nee, ich gebe hier nicht auf. Natürlich gab es auch Momente, damals dann in der B-Jugend, wo ich gedacht habe, nee, ich wechsle jetzt den Verein und sehe mich dann vielleicht eher als Stürmer. Aber es gab neben Thomas Otto, der dieses Koordinationstraining angeboten hat, noch zwei weitere Menschen bei Union, die immer an mich geglaubt haben. Das war einmal Gunnar Heidrich und Dirk Berger. Die standen jederzeit hinter mir, haben mich gefordert und gefördert und denen, weil die nie aufgehört haben, an mich zu glauben und ich war für einige Trainer in der Jugendzeit, obwohl ich nicht das Talent hatte, wie viele andere, die ich auf meinem Weg dahin erlebt habe, ein Vorbild, was die Trainer immer wieder genannt haben. Denn, und das ist ein Punkt, von dem ich heute auch noch überzeugt bin. Zwar hat sich das auch ein bisschen verschoben, aber Quantität schlägt Qualität. Wenn du heutzutage, und das ist ja das, wo es sich extrem verändert hat, bei mir war es nie so, dass ich dann gedacht habe, ich habe es jetzt geschafft, ich bin jetzt Profi, ich habe Oberliga gespielt, das war damals die vierte Liga. Ja, vierte Liga, ich muss kurz überlegen. Und wenn es dann hieß, du spielst dann U19 Bundesliga, was ja eine Riesenauszeichnung war, als Kapitän, dann habe ich das gemacht. Und bin da nie irgendwie abgehoben hingekommen und ich habe so viele Leute mittlerweile, Jugendliche kennengelernt, und da kommen wir sicherlich später nochmal zu, wo ich denen gar nicht alleine den Vorwurf mache, aber heutzutage denkt ja jeder U19 Bundesligaspieler, er hat es geschafft. Nee, nicht, denn wie viele von den Jungs schaffen denn den Sprung direkt zur Profimannschaft, in die Bundesliga oder von mir aus auch direkt in die zweite Liga? Das sind nicht viele. Das bedeutet aber nicht, dass der Weg vorbei ist. Der Weg geht immer weiter. Nur muss man halt daran glauben. Man muss in seiner Karriere, das ist ein großer Einschnitt, denn das entscheidet am Ende darüber, ob du Profi wirst oder nicht. Aber es gibt ja auch, man spricht ja immer so schön vom zweiten Bildungsweg. Und dann ist das halt vielleicht ein Anlauf. Man macht manchmal einen Schritt zurück. Auch den habe ich in meiner Karriere, können wir gerne später auch nochmal drüber sprechen. Den habe ich in meiner Karriere mitgemacht. Nur wenn du den Glauben daran verlierst, hast du heutzutage noch mehr, und das ist ja dann mentale Stärke, keine Chance im Fußball.
Mega spannend. Was würdest du sagen, um nochmal darauf zurückzukommen, weil das ist ja auch ein Aspekt, mit dem viele Jugendspieler und Spielerinnen umgehen dürfen, diese verschiedenen Perspektiven von Trainern. Du hast gesagt, es gab jetzt insgesamt 3 Personen, Thomas Otto, Gunnar Heidrich, Dirk Berger, die immer an dich geglaubt haben, und dann gab es ja auch die anderen Personen, dessen Namen hier nicht genannt werden, die dann gesagt haben, nö, du bist zu schlecht, du gehst eine Jugend tiefer, ich sehe dich gar nicht bei mir, ich sehe dich auf der Position und so weiter und so fort. Was würdest du da sagen? So, du hast gesagt, dieser Glaube hat dir natürlich dann auch geholfen, zu wissen, hey, diese Person glauben an mich, und das wird ja auch einen gewissen Grund haben, also kann ich auch an mich glauben, so. Einerseits, wie kann das sein? Wie erklärst du dir das auch mittlerweile, dass so verschiedene Perspektiven da sind? Und andererseits, was würdest du den Zuhörern und Zuhörern da mitgeben, wenn verschiedene Perspektiven auf jemanden einprasseln, dass man dort nicht das Selbstvertrauen verliert, sondern trotzdem bei sich bleibt, auch wenn sozusagen die Meinung von dem mal so ist und die Meinung von dem halt anders.
Das Wichtigste für mich und das, was ich den Leuten mitgeben kann, ist, an allererster Linie und an allererster Stelle steht, was denke ich über mich? Was halte ich von mir? Selbstreflexion ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema, was vielen da draußen abgeht, die sich selber belügen. So war ich nie. Ich höre heute noch, du bist zu kritisch mit dir. Denn die Menschen, die eine Meinung über dich haben, sind auch Individuen. Und sie sind völlig berechtigt dazu, sich eine Meinung zu bilden. Sie haben halt eine andere Perspektive. Vielleicht sind denen andere Attribute wichtig, die sie von einem Spieler erwarten, die man vielleicht nicht bringt. Es gibt Trainer, die legen halt mehr Wert aufs Technische. Die wollen einfach richtig schön Fußball spielen lassen. Dann gibt es Trainer, die sagen, ne, ich brauche schon was Körperliches, jemand, der dazwischen haut, oder denen halt einfach so diese Mentalität etc. wichtig ist. Es gibt ja viele verschiedene Dinge, die im Fußball entscheidend sind. Das sind Führungspersönlichkeiten, das sind die Ausbildung, technisch, taktisch. Aber halt auch, dass man sich halt einfach von seiner Mentalität nicht zurückwerfen lässt. Aber in allererster Linie steht, was denke und was halte ich selber von mir. Und wenn man den Glauben schon verliert, wenn man sich zu sehr von den Meinungen der anderen blenden lässt, beeinflussen lässt, auch da ist wieder der Punkt erreicht, hat man keine Chance. Im Fußball noch weniger, aber grundsätzlich da draußen, um heute in unserer Welt zu bestehen.
Richtig geil. Definitiv kann ich nur 100% zustimmen. Und da kommen wir gleich zu einem nächsten Thema. Die Selbstverantwortung, das ist ja auch so etwas, du hast das gut geschafft dort. Klar, ist ja auch so, wahrscheinlich jetzt ein paar Jahre später kannst du noch ein bisschen reflektierter darüber sprechen, als es vielleicht in dem Moment war, aber du hast es geschafft, die Selbstverantwortung zu übernehmen für Extra-Trainings, für deine eigene Meinung, für deinen eigenen Weg, und bist da immer weiter gegangen. Das ist ja jetzt auch ein Riesenthema im Fußball, wo ja auch ein Riesendiskussionsthema, oder wo so gesagt wird, ja, jetzt mittlerweile zu viel abgenommen den Spielern und so weiter und so fort. Ganz einfach gefragt, Selbstverantwortung, wie siehst du dieses Thema, was bedeutet das für dich und warum war das vielleicht auch ein Faktor, der dich in den Profibereich gebracht hat?
Das ist ein Riesenthema, was unglaublich wichtig ist, was heutzutage, man darf nicht vergessen, es gibt die großen Verbände haben immer mehr Ideen. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir in der Bundesliga irgendwann von Platz 1 bis 14 spielen alle international, weil man kann immer mehr Geld scheffeln, man kann die Spieler immer mehr belasten. Es kommen aber immer mehr Verletzungen hinzu, was aufgrund dieser Belastung einfach das Endergebnis ist. Wenn man aber das macht, dass die Spieler so viel machen müssen und am Ende ist ja mittlerweile schon U17, dann auch U19 für die Spieler, die da noch in die Schule gehen, ist dieser Druck und diese Belastung unglaublich hoch. Deshalb versucht man natürlich, den Spielern vieles abzunehmen. Das ist aber meiner Meinung nach der komplett falsche Weg. Denn ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich damals das noch nicht hatte, unabhängig von den ganzen Beraterthemen. Also ich hatte meinen Berater, da war ich 18, da war ich dann schon in einer Profimannschaft. Heutzutage laufen ja 12-, 13-Jährige gefühlt schon indirekt mit Beratern rum, weil die Eltern das alles pushen. Der Fußball entwickelt sich dahingehend in eine falsche Richtung, denn ich habe bei meiner letzten Station in Dortmund einfach erlebt, wenn es dann heißt, ja, alles klar, Arzttermin, und die Arzttermine werden dann vorgegeben. Und dann sagen die Jungs, ja, ich kann ich nicht. So. Und ich denke so, pass mal auf, das ist dein Beruf, du hast dem alles unterzuordnen, fertig. Bei mir fing es aber dann an, wie gesagt, von Anfang an war es ja noch nicht so krass, als ich Profi wurde wie heute. Aber irgendwann im Laufe der Zeit, natürlich gab es dann auch Vorgaben, ihr müsst dann und dann zum Arzt, zur Untersuchung, vor jeder Saison zur Sportärztlichen. Aber die anderen Termine außerhalb von dem, ich habe dann immer gesagt, gib mir bitte die Telefonnummer von dem Arzt oder wo ich anrufen muss. Ich kümmere mich alleine, denn wer kennt seinen Terminkalender besser als ich? Und am Ende Dinge, das sind ja nicht nur Arzttermine, das sind ja auch Sachen, Wohnungssuche etc. Und wir Fußballer, ich beziehe mich da mal noch mit ein, haben über das Training hinaus genug Zeit, um sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Wir schieben es aber vor uns her, weil wir uns über diesen Status Fußballprofi identifizieren und sagen, ach, da gibt's andere, die können sich darum kümmern, mit den Dingen setze ich mich nicht auseinander. Und vergessen, wie das Leben da draußen läuft. Und die Jungs, die heutzutage rauskommen und denen die ganze Zeit in der Jugend und dann auch im Profidasein der Arsch gepudert wird, haben teilweise keine Ahnung, wie schließe ich denn eine Versicherung ab. Das machen alles die Berater. Ich habe immer gesagt, einer meiner besten Freunde kümmert sich um meine kompletten Versicherungen. Trotzdem spreche ich mit ihm darüber, weil ich genau wissen will, wo ist was versichert, was ist da genau versichert. Ich möchte also immer auch ein bisschen dahinter schauen und nicht sagen, mach du das mal. Wenn es schnell gehen muss und ich brauche jemanden, dem ich vertraue, Vertrauenssache ist das eine, aber man muss sich mit den Sachen auseinandersetzen, Steuererklärung und so weiter. Da kommen so viele Themen im Leben dazu, wovon die Jungs keine Ahnung haben, die dann wissen, aber wie mache ich das denn? Oder ich habe Jungs erlebt, da wird gefragt, wie bist du denn versichert, gesetzlich oder privat? Keine Ahnung. Aber das sind nicht nur junge Spieler, das sind auch ältere Spieler, denen halt bis dato immer der Arsch gepudert wurde. Aber das sind für mich elementar wichtige Dinge. Du musst dich mit dem Leben über das Fußballer-Dasein hinaus auseinandersetzen. Wenn du das nicht schaffst, bist auch da in dem Punkt du in dieser Welt verloren. Aber es gibt ja dann auch gute Gegenbeispiele, die sich damit auseinandersetzen, die dann aus dieser Fußballblase, wenn die irgendwann platzt oder vorbei ist, aufgrund von Verletzungen oder aufgrund vom Alter, Karriereende, viel besser den Übergang ins normale Leben schaffen, als die Spieler, die sich nur darauf berufen, ich bin Fußballprofi.
Mega. Auch so ein geiler und wichtiger Punkt. Was würdest du sagen für die, also ich glaube, für einige haben sich da vielleicht auch ertappt gefühlt, so, die gerade am Zuhören sind. Was würdest du sagen, was hat dir das gebracht, diese Selbstverantwortung zu übernehmen? Einerseits, du hast ja gerade schon gesagt, eben, du findest es wichtig, dich auch mit dem sozusagen Leben neben dem Fußball zu beschäftigen, mit diesen ganzen Sachen dahinter zu schauen, zu hinterfragen, um dann Überblick zu haben. Was würdest du sagen, vielleicht als kleine Motivation nochmal so für jeden, das auch tatsächlich umzusetzen? So, was hat dir das gebracht in deiner aktiven Karriere und jetzt auch nach deiner aktiven Karriere, die Selbstverantwortung zu übernehmen in allen Punkten eigentlich?
Das Erste ist, dass man sich nicht abhängig macht von anderen Leuten, sondern dass ich selber mit beiden Beinen im Leben stehe. Sportlich, wenn ich eine kleine Motivation nach draußen geben soll, fällt mir sofort der Punkt ein, 2015. 2015 war ich bei Hansa Rostock, man wollte den Vertrag verlängern. 3 Spieltage vor Schluss bei einem Spiel in Großaschbach gegen Stuttgart 2 habe ich mich in der ersten Halbzeit so schwer verletzt. Ich habe mir die Schulter rausgehauen, ich wurde dann abtransportiert, wurde operiert. damals hat man mir, obwohl man den Vertrag verlängern wollte, schlechtere Konditionen angeboten, weil man eigentlich mich nicht da haben wollte. Aber aufgrund der Rückrunde und der Leistung, die ich gebracht habe, hätte man das irgendwie nicht erklären können. Auf jeden Fall bin ich gegangen. Und dann gab es noch eine Offerte aus Würzburg, das hat aber nicht geklappt. Und ich stand an dem Punkt, höre ich auf. Meine Mom kam damals zu mir und hat gesagt, vielleicht musst du den Leuten mehr in den Arsch kriechen. Da habe ich gesagt, Mama, bevor ich das mache, bevor ich mich verstelle und für das, was ich stehe, für immer meine direkte Art und Weise in den richtigen Momenten, höre ich lieber auf. Dann kam ein Freund an und hat gesagt, hier, du kannst in Babelsberg mit trainieren. So, Regionalliga. Als ich da angefangen habe, nach meiner Verletzung, jeder Fußballer kennt das, wenn man mal eine längere Zeit raus ist. Also ich bin da rumgelaufen bei einer Regionalligamannschaft, obwohl ich mein Leben lang dritte Liga und ein Jahr zweite Liga gespielt habe. Als wäre ich ein Oberligaspieler, wenn überhaupt. Das ging gar nicht. Und habe dann gesagt, ich war ganz normal im Trainingsalltag dabei, die haben auch zweimal am Tag trainiert. Und Gunnar Heidrich hat damals zu dem Team gehört, was den Footbonauten entwickelt hat. Und der Footbonaut, der Prototyp, für alle, die es nicht kennen, einfach mal googeln, Footbonaut, das ist ein Trainingsgerät, mit dem man Ballannahme, ja, Pässe, Passgenauigkeit, Passschärfe trainieren kann. Hab ihn gefragt, ich meinte, Gunnar, kann ich da zusätzlich trainieren? Er meinte, ja klar. Haben wir uns bestimmt zweimal die Woche getroffen. Und in Berlin gibt es ein Schnelligkeitszentrum, Klaus Stossnow heißt das, wo ich auch hingefahren bin. Und habe eine Stunde dort Schnelligkeit trainiert, weil Schnelligkeit nie so meine große Stärke war. Und habe das selbst bezahlt. So. Also ich habe das nie geschenkt bekommen. Ich habe es immer selbst bezahlt. Plus das Training in Babelsberg. Und dann gab es einen Moment in Babelsberg, wir haben Training, ich knicke um. Mein Sprunggelenk sowieso schon im Arsch. Bin danach zum Physio. Mein Sprunggelenk dick. Ich meinte, pass auf, kannst du kurz was machen? Der hat mich kurz behandelt, hab gesagt, tape es bitte. Er meinte, warum? Ich meinte, weil ich jetzt gleich noch einen Termin, und das war dann, ich hatte um 18 Uhr oder 18.30 Uhr Termin im Schnelligkeitszentrum. Er meinte, du kannst mit dem Sprunggelenk niemals, ich meinte, doch, glaub mir, ich gehe da jetzt hin. Ich habe diesen Termin ausgemacht. Ich will weiter. Das hier ist nicht meine Endstation. Ich glaube daran, dass ich nochmal Fuß fasse. Ich habe das gemacht, bin dahin, natürlich mit Schmerzmitteln etc., aber ich habe diesen Plan verfolgt und dieser Ehrgeiz hat mich immer weiter getrieben, zu sagen, das ist, hier ist meine Karriere noch nicht vorbei, sondern ich komme zurück. Und im richtigen Zeit oder zum richtigen Zeitpunkt kam das Angebot aus Wiesbaden. Und dort haben sie dann halt auch einen Schnelligkeitstest gemacht und ich bin bis dato, heutzutage sind das natürlich trotzdem schlechte Zeiten, aber die 30 Meter nie unter 4 Sekunden gelaufen. Und durch dieses Schnelligkeitstraining, durch dieses Extra-Training, was ich die Woche, ich habe 3-4 Mal mehr trainiert als alle anderen, bin ich das erste Mal unter 4 Sekunden gelaufen, obwohl die sich informiert hatten. Und es gab auch da Trainer, die gesagt haben, nee, na, Schnelligkeit ist nicht so. Und dann haben sie sich die Zeiten angeguckt und das war nicht nur einmal, sondern 3-mal hintereinander unter 4 Sekunden. Und haben gesagt, das geht doch für seine Größe und alles. So, und habe dann in Wiesbaden unterschrieben und habe dann meine Karriere fortgesetzt. Hatte eine unglaublich schöne Zeit dort. Aber das ist so ein bisschen Motivation, Selbstverantwortung, nie den Glauben an sich selber verlieren. Verlierst du den, wird es natürlich schwer. Und du kannst nicht immer erwarten, dass die Leute, und das ist jetzt dann der Punkt nach der Karriere, wenn diese Karriere vorbei ist, sind viele von den Leuten, die damals dann sagen, ach, du bist doch der und der, sind auf einmal weg. Das heißt, du musst lernen, proaktiv auf die Menschen zuzugehen. Wenn du eine Vorstellung hast und nicht alles kann funktionieren. Also ich, mir macht das unglaublich viel Spaß als Experte im Fernsehen, zu arbeiten. Ich durfte jetzt am Wochenende meine erste eigene Moderation so ein Stück weit machen. Ich gehe proaktiv auf die Leute zu. Ich spreche mit denen. Ich habe ein riesengroßes Netzwerk, was aber nicht bedeutet, dass mir deshalb alles zufällt, sondern ich muss wieder die Leute kontaktieren. Anrufen. Können wir machen? Wie sieht's aus? Habt ihr eine Idee? Aber immer nur zu warten, dass die Leute an deine Tür klopfen und sagen, wie als Aktiver, ach, du hast doch Fußball gespielt. Hast du nicht Lust, noch weiter zu spielen? Oder danach, du warst doch mal der und der. Das funktioniert nicht. Dafür gibt es da draußen viel zu viele Menschen. Man muss lernen, selbstverantwortlich zu handeln und an das, was man möchte, als Fußballer oder auch darüber hinaus, zu glauben. Das heißt nicht, man hat keine Garantie, dass das funktioniert, aber man hat etwas versucht. Und auch das kann dann manchmal dazu führen, okay, dann war vielleicht nicht das Richtige, dann mache ich was anderes. Aber sich zu Hause einschließen und darauf warten, dass jemand auf dich zukommt, das funktioniert nicht.
So geil. Bezüglich des Glaubens, oder? Für dich persönlich, gehen wir nochmal zurück auch zu dieser Jugendzeit. Jetzt hast du ja auch schon Aspekte genannt, die wichtig sind auch für nach der Karriere und das ist sicher auch ein riesen Thema. Schauen wir, dass wir später vielleicht das nochmal aufgreifen können. Bezüglich des Glaubens für dich persönlich, und du hast ja auch schon von deinem Weg gesprochen, dass der Weg niemals zu Ende ist, der Weg geht immer weiter, egal was auf dem Weg da zwischendurch vielleicht mal reinkommt oder passiert oder auch mal im Umweg oder was auch immer. Was ist für dich das gewesen, was du immer angesteuert hast? Also gab es für dich immer so klare Ziele Jahr für Jahr oder gab es für dich ein größeres Bild? Was war so das, was dich quasi, ja, was für dich so der Fixpunkt war, worauf du zugesteuert hast? Gab es da eine bestimmte Sache, also, die du dir bewusst gesetzt hast? So?
Also erstmal natürlich, wenn man die ganzen Jugendmannschaften durchläuft und dann auch immer wieder, obwohl man zwischendurch abgeschrieben war, zurückkommt, dann wollte man den letzten Schritt auch noch gehen, dann wollte man Fußballprofi sein. Und natürlich gehört dazu auch ein bisschen Glück. Es ist was anderes. Bei Union Berlin damals, erste Jahr U19 Bundesliga, in Profikader zu rutschen, wo die Profis gerade echt scheiße waren und abgestiegen sind in die Oberliga, als jetzt bei Borussia Dortmund U19 Bundesliga zu spielen und zu einem der Top-Vereine in Deutschland direkt zu den Profis zu gehören. Natürlich ist das einfacher, aber das ist dann auch wieder so etwas, worüber man ja immer spricht, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das war mein Glück. Nur gibt es jetzt Leute, die sagen, ja, das war ja damals Oberliga. Ja, richtig, war Oberliga. Aber es ist oftmals im Leben so, dass man eine Chance bekommt, dass einem Leute eine Tür vielleicht aufmachen. Durchgehen muss man alleine. Das macht kein anderer für dich. Das heißt, wenn du die Chance bekommst, musst du sie aber auch erstmal nutzen. Es gibt genügend Geschichten im Fußball, die Chancen bekommen haben und sie nicht genutzt haben. Und dann wollte ich natürlich angetrieben durch meinen unglaublichen Ehrgeiz, wollte ich mehr. Mir hat Oberliga nicht ausgereicht, mir hat auch Regionalliga nicht ausgereicht oder Dritte Liga. Und dann hatte ich zwischendurch ein Zwischenziel mit dem FC Ingolstadt erreicht. Wir sind aufgestiegen in die zweite Liga und ich erinnere mich, dass ich im Winter mich verletzt habe, Mittelfußbruch. Ich kam zurück und habe das erste Spiel war Dienstagabend gegen Heidenheim. Mein erstes Spiel nach 3 Monaten Verletzung und wir hatten wirklich auch gestandene Spieler. Wir hatten auch Verletzungssorgen und das war so ein Knackpunktspiel, 5 Spieltage vor Schluss. Klopfen wir nochmal oben an oder war es das? Und wir hatten eigentlich das klare Ziel, aufzusteigen. Und auf einmal beim Stand von 3:3 gibt es in der 90. Minute Elfmeter. So. Ich habe mir halt damals schon überhaupt keine Gedanken um irgendwas gemacht. Guck so um mich rum und keiner wollte verantworten. Und ich habe gesagt, gib mir den Ball. Ich mache diesen Ball rein. Wir gewinnen das Spiel 4:3. Und am Ende der Saison, durch noch ein paar andere Spiele, Relegation gegen Hansa Rostock, steigen wir auf. Und der Vorstandsvorsitzende kam auf der Aufstiegsfeier zu mir und hat gesagt, du warst der Grund, warum wir am Ende unser Ziel erreicht haben. Mit deiner Art und Weise. Das hat mich damals, ich war 22 Jahre, ich habe leider die Bodenhaftung verloren und habe mich dann auch in der zweiten Liga dann in Ingolstadt nicht richtig durchsetzen können. Nur trotzdem wollte ich weiter. Man hat mir angeboten, den Vertrag zu verlängern. Ich habe gesagt, nee, jetzt bin ich zweite Liga, jetzt möchte ich auch in die Bundesliga. Anstatt das erstmal anzunehmen. Das ist auch etwas, was im Leben wichtig ist. Ziele haben, ganz wichtig, aber zwischendurch auch mal schätzen, was man hat. Wo steht man? Wo viele andere sein wollen würden. Das kann auch nicht jeder. Und gut, dann habe ich halt meinen Weg in der dritten Liga gemacht. Rückblickend würde ich über mich ehrlich sagen, jetzt mal heutiger Fußball sowieso viel zu athletisch. Glaube ich, hätte meine Art Fußball zu spielen mit Glück bei einem unteren Bundesligisten vielleicht mit einem Trainer, der auf mich setzt, ausgereicht. Insgesamt fußballerisch, und da sind viele Konjunktive bei, insgesamt, wenn ich auf meine Karriere schaue, auf das, was ich geleistet habe, schaue, hätte es für die Bundesliga niemals gereicht.
Yes. Lass mal dort weitergehen bezüglich deiner Geschichte. Du bist ja jetzt schon ein bisschen reingegangen, oder? Ingolstadt, die ganzen Dinge, die da gekommen sind. Eine kurze Frage, weil ich glaube, weil die ist mir jetzt schon dreimal aufgeploppt, können wir das noch abschließen. Du hast ja eben auch viele Tore gemacht, zum Beispiel diesen Elfmeter übernommen dort, oder? Und dann dort euch in die zweite Liga geschossen. Das Tor gemacht, du hast vorhin berichtet, in der Jugendzeit gab es diese 1-2 Spiele oder das eine Spiel, wo du ausgeholfen hast, da 3-mal getroffen hast, oder? Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du hast ja schon als Innenverteidiger auch gespielt, oder? Ja. Warst du in der Jugendzeit dauerhaft, also auch Innenverteidiger, oder kam das dann erst? Weil, und wie kam quasi auch dein Tordrang zustande?
Also, ich glaube, mit zunehmender Zeit in der Jugend und dem Wachstum und der nachlassenden Schnelligkeit wurde ich dann halt vielleicht auch immer weiter zurückgeschoben. Ich habe in der U13 war das, da habe ich zum Beispiel nur auf der 6 gespielt, als U16-Spieler, und das war dann auch regulär U16, haben wir unterste Liga in Berlin mit Union gespielt. Da habe ich teilweise Stürmer gespielt, aber weil wir da auch wirklich gegen nicht so gute Mannschaften gespielt haben. Am Ende, glaube ich, war es schon der Punkt. Innenverteidiger war genau das Richtige, weil mir halt einfach die Athletik für Außenbahn oder für vorne gefehlt hat. Die ganzen Tore kommen natürlich auch so zustande durch eine gewisse Körpergröße. Gut, nicht alle großen Spieler sind kopfballstark, aber meine Kopfballstärke hat mich schon meine ganze Karriere ausgezeichnet. Und wenn man sich die Statistik anguckt, ich glaube 216 Spiele in der dritten Liga, 25 Tore. Ich glaube, davon sind 13 durch Elfmeter. Jetzt kommen wieder die ganz Schlauen um die Ecke und sagen, ja, Elfmeter, Elfmeter. Ich sage jedem, stellt euch dahin, Elfmeter, nicht Training oder sonst irgendwas, Spiel. Teilweise Stadion voll, manchmal vielleicht nur 2.000, manchmal aber 20.000. Ich habe auch in Bielefeld auf der Alm getroffen. Also stellt euch dahin, versucht's und habt dann so eine Quote, wie ich sie habe. Und normalerweise schießen ja oftmals, ich meine, heutzutage hat sich auch ein bisschen verschoben, aber oftmals war es ja so, dass ein Stürmer, Harry Kane, Lewandowski, die alle sagen, hier, das ist meine Verantwortung, ich mache das. Habt doch erstmal bei 11 Spielern, und darüber hinaus gibt es ja noch mehrere im Kader, dass die Mannschaften dem Innenverteidiger vertraut. Und dass der da hingeht, und das ist klar, alle machen den Weg frei, er schießt. Deshalb 25 Tore ist eine Marke. Die Kopfballtore, die ich gemacht habe, sprechen natürlich auch durch meine Größe, aber ich habe auch immer wieder an meinem Kopfballspiel gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage in irgendwelchen NLZs noch das berühmt-berüchtigte Kopfballpendel gibt. Auch wie oft ich da übrigens außerhalb vom Training dran stand, weil mir das Spaß gemacht hat. Man musste natürlich manchmal Angst haben, dass einem der Haken auf die Nase knallt. Aber mein Gott, dann war das so. Aber auch das war wieder eine Sache Selbstverantwortung. Die Stärken versucht auszubauen, an den Schwächen natürlich auch versucht zu arbeiten. Aber ich wurde nie der Sprintertyp. Ich habe dann während meiner Karriere auch viel von meiner Erfahrung, von meinem Stellungsspiel und so gelebt. Deshalb, so kamen eigentlich die ganzen Tore zustande.
Mega spannend. Also hast du quasi schon deine ersten Profijahre auch dann als Innenverteidiger gespielt, also eigentlich ab der U19 spätestens.
Ja. Also da war ich dann Innenverteidiger. Wir haben oft mit Dreierkette gespielt. In dem Aufstiegsjahr hat Daniel Schulz damals in der Mitte gespielt, ich links neben ihm. In dem Jahr, wo ich eigentlich bei den Profis schon war und dann nur 3 Spiele oder so U19-Bundesliga gemacht habe, habe ich dann die zentrale Position gespielt. Also die Position in der Viererkette oder Dreierkette konnte ich alle spielen. Und deshalb hat sich das sehr früh abgezeichnet, ja.
Mega. Jetzt hast du ja immer schon mal ein paar Einblicke gegeben oder Ausblicke, was noch so passiert ist in deiner Karriere. Gab ja einige Momente. Nimm uns da gerne mal mit. Also jetzt nochmal zurück zu dem Punkt. Du bist bei Union Berlin jetzt zu den Profis gekommen, oder? Lass mal nochmal auf deine aktive Karriere dort schauen im Herrenbereich. Oder nimm uns da gerne nochmal mit, so wie du auch die Jugend großartig beschrieben hast. So. Wie war da so deine Geschichte? Wie war so da der Ablauf und was waren die Sachen, die dich da geprägt haben?
Ja, also angefangen hat es dann bei Union Oberliga. Wir hatten das Ziel, aufzusteigen. Es wurde eine Mannschaft zusammengebaut mit vielen erfahrenen und vielen jungen Spielern. Gab natürlich viel Chaos. Wir sind gestartet, glaube ich, mit Frank Lieberam. Dann kam Georgi Vassiljev. Und am Ende Christian Schreier. Und sind dann wirklich aufgestiegen. Dann Regionalliga, die Unionzeit, gut. Um mal bei Union, auch dann haben wir uns für die dritte Liga qualifiziert. In dem Jahr kann ich mich noch dran erinnern. Wir brauchten noch 3 Punkte. Wir haben in Ferl gespielt. Ich wurde eingewechselt. Freistoß. Christian Stuff köpft den Ball, glaube ich, quer und ich drücke 1 Meter vor der Linie, köpfe ich ihn rein. Das war das 3-2. Wir gewinnen da 3-2 und waren ein paar Spieltage vor Schluss für die dritte Liga nächstes Jahr qualifiziert. Klar, dann gab es dieses unrühmliche Ende, was auch ein Punkt ist. Also bei allem, ich bin niemand, der jetzt sagt, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich habe auch viele Fehler in meiner Karriere gemacht, unter anderem die Geschichte damals bei Union Berlin, weshalb ich dann auch im Winter 2008 gehen musste. Und rückblickend würde ich sagen, es ging damals ja um die Geschichte Thorsten Matuschka und ich. Für alle, die es nicht kennen, ich habe ihm damals leider, was ein No-Go im Fußball ist, die Freundin ausgespannt. Wir haben uns mittlerweile jetzt 15 oder 14 Jahre später, habe ich ihn bei Sky getroffen. Und ich muss sagen, Tusche, bevor ich zurückkomme auf die Karriere, einfach ganz, ganz groß. Er kam auf mich zu, hat mir Hallo gesagt, wir haben uns ein bisschen unterhalten über unsere Kinder und alles. Und 2 Wochen später habe ich ihn dort nochmal getroffen. Und da habe ich gesagt, ich muss diese Größe ihm jetzt auch entgegenbringen. Bin hin und habe gesagt, Tusche, ich wegen damals. Er hat gesagt, Junge, das ist verjährt. Ich meinte, nee, Ich habe mich bei dir nie persönlich entschuldigt. Ich habe damals einen Fehler gemacht, für den ich bezahlt habe, den ich ein Stück weit diesen Fehler bereue. Ich bereue nicht, dass ich in meiner Karriere so viel rumreisen konnte und so viele tolle Menschen kennengelernt habe, aber diesen Fehler bereue ich, weil ich jemanden wehgetan habe, weil ich eine Grenze überschritten bin, habe ihm die Hand gereicht, habe gesagt, es tut mir leid. Er hat diese Entschuldigung angenommen und damit konnte ich für mich dieses Buch schließen. Auf jeden Fall musste ich aufgrund der Geschichte gehen, nach Aalen, dort schon Verletzungen. Meine Karriere war auch gespickt mit vielen Verletzungen. Das heißt, ich musste immer wieder, Thema Selbstverantwortung, Thema mentale Stärke, zurückkommen und müsste immer wieder daran glauben, ich pack das. So, und dann ging halt die Reise durch Deutschland weiter. Also ich war in allen Himmelsrichtungen, Aalen, Ingolstadt, mit Ingolstadt aufgestiegen, dann im Winter der zweiten Liga gegangen, weil ich da nicht so Fuß gefasst habe, bin nach Oberhausen. In Oberhausen mit 22 Jahren, damals mit dem Audi R8 vorgefahren, im Ruhrgebiet, wo die Leute ja so Arbeitermentalität und der jüngste 22-jährige Spinner aus Berlin fährt da mit dem R8 vor. Also das zeigt halt, wie sehr ich die Bodenhaftung verloren habe. Sind dort abgestiegen und dann kam der Punkt, ich habe ein Angebot gehabt aus Darmstadt, die sind gerade aufgestiegen in dritte Liga. Und ich habe es abgelehnt und bin nach Halle gegangen, in die Regionalliga, weil ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen Verein, ich muss jetzt einen Schritt zurück machen. Ich brauche jetzt einen Verein, wo ich spiele, wo ich auf meine Minuten komme. So, und Sven Köhler hat es mir damals vom ersten Moment an mitgegeben, du spielst hier, du bist hier gesetzt. So, und wir hatten das Ziel, das war das letzte Regionalliga-Jahr, in dem der Meister sofort aufgestiegen ist, ohne Relegation und sonst irgendwas. Und wir haben es geschafft, uns gegen RB Leipzig und Kiel durchgesetzt. Und dann war ich zurück in der dritten Liga. Und nach dem Jahr dritte Liga bin ich dann nach Rostock, danach dann halt nach Wiesbaden, Köln und Dortmund 2 waren meine letzten Stationen. Also ich habe Landespokalsiege eingefahren, Aufstiege mitgemacht. Ich bin aber auch abgestiegen. Einer der bittersten Abstiege war hier mit der Fortuna in Köln. Und um das mal vorwegzunehmen, denn ich spreche die ganze Zeit über mentale Stärke und alles über meinen Ehrgeiz. Irgendwann habe ich den Ehrgeiz ein Stück weit verloren. Und das war auch der Grund, warum ich nicht mehr ständig, so wie ich es früher gemacht habe, an mir gearbeitet habe. Dass ich immer wieder gesagt habe, nee, die ganzen Annehmlichkeiten außenrum lassen war weg. Sondern ich meine, ich habe ja auch in Berlin gelebt, Köln, deshalb ist jetzt das nicht von der Stadt her, nur weil man hier viel mehr machen kann, als ich sage jetzt mal in Aalen oder sowas. Trotzdem muss man fokussiert bleiben. Und diesen Fokus habe ich verloren. Und ich war auch ein Spieler, der von seiner Fitness gelebt hat. Und wenn ich nicht 100% fit war, konnte ich keine Leistung bringen. Also war die Quintessenz daraus, dass ich nicht mehr auf dem Leistungsstand war, wo ich noch ein Jahr zuvor in Wiesbaden war, wo ich zu den Top-Innenverteidigern der Liga gehört habe. Und wir sind abgestiegen und ich stand kurzzeitig mal vor dem Aus. So, damals war aber auch meine Tochter schon geboren. Ich bin Familienvater geworden und habe so, mein Fokus hat sich verändert. Trotzdem, was ich darüber hinaus sagen kann, ist, wenn man aufhört, immer wieder 100% zu geben für diesen Job und dieses Dasein als Fußballer ist ein Geschenk, ist ein Privileg, was die Jungs da draußen erkennen müssen. Und zwar nicht nur die Annehmlichkeiten, die ganzen Vorzüge, die sich daraus bieten, sondern auch das, was dazugehört. Und wenn man aufhört, alles dafür zu tun, schafft man es nicht. Man schafft es nicht.
Wow, danke dir da auch fürs Mitnehmen. Ihr merkt, sehr, sehr viel erlebt, sehr, sehr viel, wo du von berichten kannst. Ja. Von deiner ganzen aktiven Karriere. Jetzt hast du so einen spannenden Aspekt gesagt, und zwar das Privileg wahrzunehmen. Wir haben vorhin schon über Selbstverantwortung gesprochen, darüber gesprochen, dass wahrscheinlich die wenigsten bis fast keiner Bierbecher einsammeln würden, um in der persönlichen Profikarriere weiterkommen zu können. Ne?
Ja.
Was würdest du sagen, auch aus heutiger Sicht, du warst ja dann auch noch bei Dortmund 2, dort als routinierter Spieler und hast da viele auch gesehen, die dann sozusagen dort, du hast ja vorhin Dortmund auch schon kurz angesprochen, vielleicht auf dem Weg waren in Richtung, Dortmund ist ja schon auch eine internationale Mannschaft so. Was würdest du sagen aus heutiger Sicht, was könnte jungen Fußballer und jungen Fußballerinnen helfen, dieses Privileg zu erkennen? Du hast gerade gesagt, die Leute, die Jungs und Mädels müssen es einfach nur erkennen. Du kennst ja jetzt auch die Perspektive so nach der Karriere aus dem Fußball. Gut, du bist ja schon noch im Fußball drin, aber so von außen betrachtet sozusagen. Auch in der Zeit in Dortmund 2, was würdest du sagen? Ja, wie könnten die Jungs und Mädels das erkennen, dieses Privileg?
Weißt du, ich mache den Jungs und Mädels da draußen noch nicht mal den größten Vorwurf. Denn wir haben vorhin drüber gesprochen, die kriegen den Arsch gepudert. Es laufen Berater rum, die den Jungs schon sehr früh erzählen, ja, aber wenn du das machst und ich bring dich da an und ich bring dich dahin. Dortmund 2 war am Ende, ich habe mit dem Trainer damals, Mike Tullberg, zusammengespielt in Oberhausen, zweite Liga. Dortmund 2 war im Nachhinein für gewisse Einblicke in den heutigen Fußball ein Geschenk. Er hat mir klar gesagt, pass auf, ich brauche nur jemanden, auf den ich setzen kann, mit dem ich sprechen kann, dem ich vertraue. Du wirst nicht immer spielen. Wir hatten damals Leo Balerdi, der oben war, der oftmals runterkam. Feiner Junge. Ich habe gesagt, alles klar. Kein Problem, mache ich. Nehme ich an. Und die Jungs werden von außen so viel beeinflusst. Die kriegen Dinge zugrunde gelegt. Das Trainingszentrum in Dortmund, Wahnsinn. Zwei kurze Geschichten auch dazu. Ich hoffe, ich langweile damit niemanden. Eins meiner ersten Trainings, unser Betreuer, ich mache immer gerne so den Witz, der ist älter als das Feuer, also der hat das Feuer erfunden. In Dortmund war es so, die hatten einen Golfcar. Alle Trainingsmaterialien wurden auf diesen Golfcar zum Trainingsplatz gefahren. Und der Mann, wie gesagt, 80 Jahre, also ein ganz feiner Kerl. Und das sind dann so Sachen, Werte, für die ich stehe. Respekt untereinander, zum Beispiel. Plus Wertschätzung etc. Kam nach dem Training, wir waren fertig mit dem Training, die Jungs haben noch ein bisschen gegen den Zaun geschlossen, ich habe mich an den Rand gestellt, habe mir das Treiben angeguckt. Der kommt also mit seinem Golfcar, steigt aus, sammelt die Bälle ein, geht so zwischen uns durch und die Jungs rollen ihm so den Ball hin. Da habe ich zu ihm gesagt, Peule, setz dich in deinen Golfcar, habe ich gesagt, seid ihr bescheuert oder was? Seht zu, dass ihr die Bälle einsammelt, ihr müsst die Bälle nicht zum Trainingstrakt tragen. Ihr packt die Bälle einfach auf dieses scheiß Golfcar, mehr habt ihr nicht zu tun. Der Mann ist 80 Jahre. Soll der jetzt für euch die Bälle einsammeln? Was denkt ihr denn, wer ihr seid? Was habt ihr in eurem Leben erreicht, dass euch dazu befähigt, das zu machen? Das ist ein absolutes No-Go. Gut, Problem war, nächsten Tag, die haben es dann auch, der hat sich hingesetzt, die Jungs haben es gemacht. Nächsten Tag ging das Spiel von vorne los. Du kannst nicht immer den Kasper spielen. Da muss dann auch ein Trainer eingreifen. Die heutigen Trainer machen das aber meiner Meinung nach zu selten. Weil sie dann halt, dann kriegen sie direkt wieder, ach, dann sind die Jungs unzufrieden, dann ruft der Berater an und das und das. Es funktioniert nicht anders. Wenn ich Trainer wäre, hätte ich nächsten Tag gesagt, Jungs, die Bälle könnt ihr liegen lassen, ihr braucht nur Laufschuhe. Bis ihr das versteht, dass Werte über dem Fußballspielen stehen, Werte untereinander, trainieren wir nicht, laufen wir nur. Bis ihr das verdammt nochmal in den Kopf bekommt. Dann die zweite Geschichte. Wir mussten von unserer Kabine immer an dem Trainingsplatz der Profis vorbei. Für die Jungs, völlig normal. Ich mit, wie alt war ich, 33? 32, 33 war ich. Blieb an diesem Zaun stehen, weil da Spieler auf dem Platz standen, wie Mats Hummels, Marco Reus, Mario Götze, um mal die Deutschen zu nennen, aber Axel Witzel, Erling Haaland. Ich habe gedacht, bin ich hier gerade in einem Traum. Obwohl ich sehr viel in meiner Karriere erlebt habe, nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Für mich war das was Besonderes. Ich bin einmal mit dem Trainer von uns, mit Mike, der hat dann da den Co-Trainer damals noch, Edin Terzic unter Favre, gesehen. Der kam zu uns, Edin Terzic, muss ich sagen, feiner Mensch, kommt und gibt jedem die Hand. Das ist auch nicht mehr selbstverständlich. Das ist für mich etwas, wenn ich in der Runde stehe, ich sage jedem Hallo. So, man muss keinen Handschlag geben, aber zumindest allen Hallo sagen, um den Respekt zu erweisen, die gehören anscheinend dazu. Edin Terzic hat mir die Hand gegeben, kurz Hallo gesagt, dann haben die sich ein bisschen unterhalten. Alle anderen Jungs immer vorbeigelaufen, mal kurz einen Blick geworfen, vorbeigelaufen, als wenn das selbstverständlich ist. So, die hat das gar nicht gejuckt. Für mich war das ein ganz besonderer Moment und ich dachte, wie kann sowas selbstverständlich sein? Die Jungs, die dort stehen, haben schon einiges in ihrem Leben erreicht. Da standen Weltmeister auf dem Platz. Und also ich hätte am liebsten die ganze Trainingseinheit zugeguckt. So, und das war so, Jungspieler heutzutage, und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, schätzen das nicht mehr, was sie haben. Sie glauben, ach, ich spiele bei Borussia Dortmund. Nur mal, ich nenne jetzt Dortmund, weil ich dort gespielt habe. Das ist in anderen Vereinen genauso. Schätzen das nicht mehr, was sie haben, sondern sagen, ach, ich bin jetzt hier U19 Bundesligaspieler. Junge, du hast nichts erreicht. Du spielst Jugendfußball. Nur werden sie von vielen Vereinen mit Geld zugeschissen. Ich habe einmal in meiner Jugend, wir haben eine Aufwandsentschädigung bekommen bei Union Berlin. Ich habe in der A-Jugend einmal 25 Euro überwiesen bekommen. So, heutzutage, ich habe Summen gehört, die gingen von einem Spieler, auch da, ich nenne keinen Namen, aber der war in der U17 das größte Talent Deutschlands, hat einen 4-Jahres-Vertrag bei Dortmund unterschrieben, hat 30.000 dann ab dem Seniorenbereich, ohne ein Spiel gemacht zu haben, hat er verdient. Der saß neben mir in der Kabine, den hat gar nichts gejuckt. Der hat nicht gespielt, der sollte dann wechseln, wollte er nicht, weil er gesagt hat, ich habe hier einen dicken Vertrag, warum soll ich wechseln? Ich habe gedacht, schaust du auch über den Tellerrand hinaus? Klar ist das erstmal viel Geld. Wenn du clever bist und das anlegst, reicht es trotzdem nicht bis ans Lebensende. Aber was kommt denn nach den 4 Jahren? Das nehmen die Jungs nicht mehr mit. Die denken, ach hier 30.000, der eine 17.000. Ich habe gedacht, das sind Summen, die habe ich in meiner Karriere nie verdient. Zumindest nicht im Gehalt. Und da habe ich, das ist dann so, da mache ich jetzt den Bogen wieder zum Anfang, was ich gesagt habe. Wie sollen die Jungs das verstehen? Dass danach, wenn der Weg nach der U19 nicht beim Profiverein weitergeht, dass sie dann zum Beispiel Fortuna Köln, weiß nicht, wer schon mal bei Fortuna Köln in der Kabine war, also da kommst du hin und denkst so, jetzt bin ich aber wieder ganz unten. Aber du musst es annehmen. Trotzdem bieten dir diese Vereine, Verl, kleiner Verein, machen aus ihren Mitteln sehr, sehr viel. Aber es sind andere Bedingungen als bei diesen ganzen Profivereinen, bei diesen großen Vereinen. Das aber anzunehmen, zu sagen, ey, ich kann hier dritte Liga spielen, ich kann mich ins Schaufenster stellen und ich bestimme über meine Leistung ganz alleine, wohin der Weg geht. Und das verstehen die Jungs heutzutage nicht mehr. Aber nochmal, ich mache nicht nur ihnen Vorwurf, denn der Fußball hat sich in eine Richtung entwickelt, wo mit Geld um sich geschmissen wird, was den Charakter vieler Spieler einfach versaut.
Yes, danke dir da auch fürs Teilen. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist ja auch wieder an sich ein Mindset-Thema, also das quasi schon in der Jugendzeit, ne, also eben gibt es jetzt viele, viele Bereiche, wo man schauen könnte, wo man ansetzen kann, aber ganz grundsätzlich auch da wieder Thema Selbstverantwortung. Ich meine, ihr habt es gerade gehört, was Steven berichtet hat, und das ist natürlich ein Aspekt, ja, kenne ich auch ein paar, die in dieser Situation waren und dann halt nicht darauf vorbereitet waren. Du hast vorhin so sehr schön gesagt, dass Chancen kommen werden, man muss sie halt nur nutzen. Doch das ist ja nichts anderes als eine Chance, eine schöne Sache. So, die Frage ist, wie gut bist du darauf vorbereitet, um diese Chance auch nutzen zu können? Und das ist ja wieder etwas auch da. Glaube ich, könnte man jetzt eben auch mit dem Finger irgendwo hinzeigen, ja, das Business und was auch immer, es sind halt Umstände, die liegen nicht ganz im Einflussbereich. Also wir beide werden jetzt wahrscheinlich nicht durch dieses Gespräch den ganzen Fußballbereich verändern können. Aber wir können natürlich euch mitgeben, hey, auch da Selbstverantwortung zu übernehmen, euch bewusst zu sein, wenn ihr sehr, sehr gut seid, an euch glaubt, dass so Sachen ja kommen, was ja auch was sehr Schönes ist, aber dann auch zu wissen, hey, darauf vorbereitet zu sein, auch eine finanzielle Bildung vielleicht da schon mal zu investieren, euch damit auseinanderzusetzen, was ist denn dann eigentlich, wer sind denn vielleicht auch meine engsten Vertrauten, mit denen ich darüber sprechen kann, wen habe ich denn vielleicht im Umfeld, der vielleicht auch ähnliche Summen einnimmt durch ein ganz anderes Berufsfeld, den ich da fragen kann, was man da so machen kann. So. Das sind halt auch wieder wichtige Sachen und gleichzeitig eben, wie du gesagt hast, ja, natürlich dann nicht so einfach. Eben, da gibt es dann diese Fälle, wie du gesagt hast, eine Spieler neben dir in der Kabine, den dann nichts mehr gejuckt hat, weil er dieses große Bild nicht hatte, weil er nicht darauf vorbereitet war, wahrscheinlich so. Oder weil er dann dachte, wie du gesagt hast, dass er es bereits geschafft hat, wobei der Weg ja noch nicht mal richtig gestartet hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was so wichtig ist. Das Beste aus seinem Potenzial zu machen. Das vielleicht noch abschließend zu dem Karrierethema von dir persönlich. Du hast ja auch gesagt, es gab ein, zwei Sachen, die du hättest anders gemacht, ne, wo du dann vielleicht auch kurz mal die Bodenhaftung verloren hast und so weiter, diese Erfahrung gemacht hast. Was würdest du sagen, du hast ja auch schon gesagt, was für dich drin lag im Fußball, was vielleicht auch nicht drin lag aus deiner Perspektive. Wie kann jemand sicherstellen, dass er das Maximum aus seinem Potenzial herausholt? Das ist Abschlussfrage zu dem Thema aktive Karriere von dir und Feedback dazu.
Wichtig ist immer der Glaube an sich selbst. Du hast gerade angesprochen, das große Bild zeichnen. Sich ein Ziel stecken und alles dafür tun. Und wenn man dieses Ziel, das kann für jeden unterschiedlich sein, erreicht hat, das mal kurz genießen, aber weitermachen. Immer weiter daran denken, was hat mich denn dahin gebracht? Und wenn ich weiß, was mich dahin gebracht hat, dann sollte man genau diesen Weg weitergehen, um noch besser zu werden. Und um nochmal auch für alle da draußen klar zu machen, ich bin in der Platte aufgewachsen. Ich habe mir alles hart erarbeiten müssen und selbst ich hatte in meiner Karriere Momente, wo ich die Bodenhaftung verloren habe, ohne jemals Bundesliga oder Champions League oder sonst irgendwas gespielt zu haben. Das zeigt, und mir wurde bei Weitem nicht so der Arsch gepudert wie einigen anderen heute, das zeigt ganz einfach, wie schwer es ist, wie mental stark man sein muss. Bei mir fand aber irgendwann dieses Umdenken statt, weil ich mich gefragt habe, das kann es nicht sein. Was ist denn nach der Karriere? Wie möchte ich denn aufhören? Und das ist etwas, was man nie vergessen sollte. Plus, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den hast du angesprochen, soziales Umfeld. Sich nicht nur mit den Leuten umgeben, die ganze Zeit im Fußball aktiv sind, sondern vielleicht auch mit Leuten, mit Freunden. Besonders aber wichtig ist die Familie. Aber auch da gibt ja nicht immer nur intakte Familien. Aber sich ein Umfeld schaffen, dem man vertraut. Meine Eltern haben früher immer gesagt, man hat nicht irgendwann 10, 20, 30 beste Freunde. Aber die 2, 3, die man hat, sind diejenigen, die man anruft, wenn es einem wirklich scheiße geht. Meine 3 besten Freunde wissen alles über mich. Denen erzähle ich die Sachen so, wie sie passiert sind. Haargenau so. Wenn ich Scheiße baue, erzähle ich denen das. Weil wie soll sich ein Mensch über dich eine Meinung bilden, eine wirklich ehrliche, objektive Meinung, wenn er nicht alle Fakten kennt? Wichtig ist aber, niemals den Glauben an sich selber zu verlieren und das, was ich vom Leben erwarte und erreiche. Dass man das vielleicht mit 18 noch nicht so hat, dass das jetzt mit 36 einfacher ist, darüber zu sprechen. Aber natürlich habe auch ich viele Fehler in meiner Karriere gemacht und hätte 1, 2 Dinge anders gemacht. Trotz alledem schätze ich das, was ich heute habe. Ich schätze die ganzen Geschichten, die ich erleben durfte, die ich teilweise mitschreiben durfte. Und bin dankbar dafür, dieses Leben, was ich jetzt habe, was noch lange nicht vorbei ist, führen zu dürfen, 2 gesunde Kinder zu haben und sagen zu können, ich habe aus meiner Karriere dann am Ende vielleicht nicht das Maximum, vielleicht hätte ich die gleichen Spiele auch in der 2. Liga machen können, habe ich aber nicht. Zu schätzen, dass ich sie in der dritthöchsten deutschen Liga machen durfte und da mir einen Namen gemacht habe.
Mega. Danke dir recht herzlich fürs Mitnehmen. Wir werden ein anderes Mal auch nochmal darüber sprechen, über deine Perspektive als Experte. So auf dem Fußball, da gibt es, glaube ich, noch sehr viel anzuschauen. Danke dir erstmal für alles, was du geteilt hast.
Gerne.
Dazu. Für alle, die gerade zugehört haben und ja, ich glaube, jeder kann da was für sich mitnehmen, der oder die zugehört hat und jetzt mehr von dir wissen will, wo können dich die Leute finden?
Die Leute können mich, erstmal ist es wichtig, Woche für Woche Magenta Sport einzuschalten. Ich glaube, dass die 3. Liga, wir reden immer noch über 3. Liga, ein ganz besonderes Produkt ist. Dort bin ich eigentlich regelmäßig im Einsatz, aber ansonsten über Instagram, Account sr18-official, oder mittlerweile auch bei LinkedIn, einfach Steven Ruprecht. Dort können die Leute mich finden, können mich kontaktieren. Ich habe für jeden ein offenes Ohr. Ich habe vorhin auch eine Nachricht von jemandem bekommen, die ich aus Köln kenne, die gefragt hat, ihr Freund, der Vater von ihrem Freund wird heute 64, großer Union-Fan, ob ich nicht eine kurze Sprachnachricht aufnehmen könnte. Ich habe gesagt, pass auf, ich kann auch gerne ein kurzes Video machen, weil er mit Union auch noch meinen Namen natürlich verbindet. Und wenn Leute dich nicht vergessen, ist das, glaube ich, das größte Kompliment, was es gibt. Und deshalb habe ich gesagt, pass auf, ich nehme mir die Zeit, ich mache ein kurzes Video zum Geburtstag. Das kostet mich nicht viel, kostet mich 1, 2 Minuten. Und das mache ich dann sehr, sehr gerne. Deshalb, wenn mich Leute, und das ist auch kurz noch etwas, was ich sagen möchte, ich bin jemand, der begegnet allen Menschen mit Respekt. Und wenn dieser Respekt gespiegelt wird, und mir ist egal, mir ist Geld egal, mir ist die Stellung, die Position, die jemand hat, egal, mir geht es um das, was einen Menschen ausmacht. Und auch damit habe ich mich in den letzten Monaten sehr viel auseinandergesetzt, weil ich mich einfach viel über diesen Status Fußballprofi identifiziert habe. Was bist du eigentlich für ein Mensch? Für welche Werte stehst du? Und wenn mir Leute einfach respektvoll gegenübertreten, ist es mir egal, wer es ist. Es geht immer um die Ansprache. Und diesen Respekt spiegel ich dann auch jedem und habe für jeden dann ein offenes Ohr. Wenn ich helfen kann, helfe ich sehr, sehr gerne. Wir haben jetzt auch gerade ein paar Aktionen, wo es Richtung Weihnachten dann darum geht, Trikots zu versteigern oder in einer Spendenaktion dieses Trikot dann abzugeben, um krebskranken Kindern zu helfen. was ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, denn nicht alle Menschen sind mit Gesundheit oder Freiheit gesegnet. Und wenn man da einfach einen kleinen Teil zu beitragen kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Und so ist es auch, wenn jemand ein kleineres Anliegen hat oder eine Frage hat, immer wieder gerne.
Ganz großartig. Werden wir auf jeden Fall unten reinpacken in die Shownotes. Schaut da gerne vorbei. Schaut Magenta Sport an, wo Steven im Einsatz ist. Und ja, folgt oder vernetzt euch bei LinkedIn und folgt vor allen Dingen bei Instagram. Und ja, Steven, danke dir recht herzlich für dein am Start sein, für die großartigen Inputs. Wie gesagt, kann jeder was für sich mitnehmen. Super spannende Stories, sehr inspirierend. Danke dir und ja, schön, dass du am Start warst.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr großen Spaß gemacht. Und gerne jederzeit wieder.